Hinweise zur Quelle im Internet am Ende dieser Audiodatei. Deutscher Bundestag Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologie Folge Abschnitt. Öffentliches Gespräch mit dem UN-Sonderberichterstatter Werner Munoz Villalobos vom 21. Februar 2008, Download 19. Januar 2009. Eine Zusammenstellung von Redepassagen des UN-Sonderberichterstatters Werner Munoz Villalobos. Originalton der Simultanübersetzung.
Ich bin der zweite UN-Sonderberichterstatter. Die vorherige Berichterstatterin war Katharina Tomaszewski. Sie war von 1998 bis 2004 Sonderberichterstatterin. Danach folgte ich ihr. Und mein Mandat läuft bis 2010. Es gibt also drei Jahresabschnitte, in denen wir sozusagen unseren Auftrag wahrnehmen. Der UN-Sonderberichterstatter ist ein unabhängiger Experte. Wir erhalten kein Gehalt. Ich arbeite also weiterhin in meinem Amt für mein Land als Universitätsprofessor auch. Und in diesem Kontext leiste ich diese freiwillige Arbeit, diese Ehrenarbeit auch für die UN. Es geht also um Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von den Regierungen, Unabhängigkeit von den verschiedenen Institutionen. Das heißt, dass unsere Arbeit wirklich sich in völliger Objektivität entfalten kann, völlige Transparenz und Verantwortlichkeit auf der Basis unserer professionellen Fähigkeiten und individuellen Fähigkeiten. Wie die vorherige UN-Sonderberichterstatterin sich hauptsächlich auf konzeptuelle Klärungen des Begriffs des Rechts auf Bildung konzentrierte und da auch wirklich sehr erfolgreich war, habe ich mich mehr darauf konzentriert, mich mehr auf spezielle Gruppen zu konzentrieren, die besonders diskriminiert werden in den jeweiligen Gesellschaften. Und zu diesem Ziel habe ich bereits zwei thematische Berichte zu diesen Bevölkerungsgruppen verfasst. Das erste war ein Bericht zur Bildungsstand von Mädchen, jungen Mädchen. Und das zweite war, der zweite Bericht war zu Menschen mit Behinderungen. Und ich arbeite jetzt an einem vierten Bericht. Also der erste Bericht war eine globale Präsentation meines Mandats. Also das war der allererste Bericht. Und der Bericht, an dem ich jetzt arbeite, ist ein Bericht zu Situationen, in denen es Krieg gegeben hat, also Krieg und den Nachfolgesituationen und wie dort das Recht auf Bildung umgesetzt werden kann. Also der Hauptpunkt meines Interesses sind Punkte, die ich natürlich auch aufgreife während der Besuche in den Ländern, die ich besuche. Und aus diesem Grund nehme ich diese Schwerpunkte auf, und als ich in Deutschland vor 2 Jahren war, waren die Fragen, die verbunden waren mit den Rechten von Kindern und kleinen Mädchen, die Frage von Immigrantenkindern und von behinderten Kindern, waren deswegen auch während meines Besuchs in Deutschland zentrale Themen, auf die ich mich konzentriert habe. Warum Deutschland? Das ist etwas, was ich oft auch in der Presse gefragt wurde. Gut, Deutschland aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich meine Besuche so organisiere, dass es eine bestimmte Repräsentation der verschiedensten Regionen der Erde gibt. Also ich kann nicht nur alle meine Besuche auf einen Kontinent konzentrieren, deswegen versuche ich das möglichst zu streuen. Deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen. Ich bin auch nach Marokko gegangen, ich bin nach Malaysia gegangen, ich bin nach Bosnien-Herzegowina gegangen und dieses Jahr werde ich noch nach Lateinamerika gehen. Ich werde nach Paraguay und nach Guatemala gehen. Aber Deutschland darüber hinaus repräsentiert auch einen gewissen Kontext eines föderal strukturierten Landes. Auch der Kontext der Wiedervereinigung war wichtig, und ein Land, das das Thema der Bildung so intensiv durchlebt, dass es praktisch auf allen Ebenen der öffentlichen Debatte anwesend und reflektiert wird. Und Deutschland hat mich, übrigens die Regierung hat mich ja auch eingeladen. Also es gibt immer wieder Bitten auch um Besuche und es gibt Einladungen zu Besuchen, und deswegen habe ich diese Einladung auch angenommen. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich einzumischen in die öffentlichen Angelegenheiten, wie das in gewissen Momenten auch behauptet wurde, sondern wirklich, weil ich eine offizielle Einladung der Regierung der Bundesrepublik erhalten hatte, und ich danke ihr auch dafür. Und diese Regierung, die Regierung der Bundesrepublik, hat mir wirklich sehr geholfen. Sie haben eine hervorragende Organisation des Besuchs gemacht und das war ganz hervorragend. Sie wissen, dass wir in einer Welt leben, in der die Bildung nach wie vor oft ein entfernter Traum ist. Nicht nur für kleine Jungen und Mädchen, sondern auch für die Erwachsenen. Im Jahr 2000 haben die verschiedenen Berichte gezeigt, dass es etwa zwischen 100 und 120 Millionen Kinder, Jungs und Mädchen gab, die keinen Zugang zu Bildung hatten. Und zwischen 750 und 850 Millionen Erwachsenen, die Analphabeten waren. Und die Millenniumsziele, natürlich die Ziele der Konferenz von Accra, schienen jedes Mal entrückter zu sein. Und das Ziel der Geschlechtergleichheit, eines der wichtigsten Ziele, auch für die Millenniumsziele und für die Konferenz von Accra, sind völlig gescheitert. In 94 Ländern der 140, von denen wir Berichte haben, haben die Geschlechtergleichheit nicht erreicht. Einige Länder werden es wahrscheinlich nie erreichen, auch nicht bis Mitte dieses Jahrhunderts. Und trotz dieser Umstände gibt es im Jahr 2007 neue Berichte und neue Informationen, dass es eine gewisse Verbesserung im Zugang zu Bildung und Schule gibt. Dass tatsächlich von den 100 Millionen Kindern, Jungs und Mädchen, die außerhalb des Systems waren, dass sich diese Zahl auf etwa 74 Millionen zurückgegangen ist. Wir können uns natürlich fragen, was passiert ist innerhalb dieser 7 Jahre. Es scheint unglaublich zu sein, dass wir so große Schritte gemacht haben, vor allen Dingen, wenn man sich die anderen Probleme auch noch anschaut. Aber die Indikatoren sind aber in der Hinsicht klar. Wir haben scheinbar auch diese Schritte erzielen können, was die globale den Schulzugang angeht. Und wir müssen uns aber trotzdem noch fragen, wie es sein kann, dass eine Welt, in der es jedes Mal mehr ausgebildete Personen gibt, mehr und mehr Konflikte, gewalttätige Konflikte, Diskriminierungen, soziale Ausgrenzungen gibt, wie kann es eigentlich sein, dass wir in einer Welt leben, in der es zwar mehr und mehr Bildung auch gibt und mehr ausgebildete Menschen gibt, es mehr und mehr Ungleichheit, mehr Tote und mehr Armut auch gibt. Es hat noch nie so viele ausgebildete Menschen gegeben und trotzdem so viele andere Getötete. Und wir müssen uns deswegen auch fragen, was das Ziel, was der Sinn der Bildung ist. Worauf zielt Bildung in der Welt ab? Und das ist eine grundsätzliche Frage, die für jedes Land gilt, unter anderem auch für Deutschland. Man kann also sagen, dass das Recht auf Bildung sich nicht einzig und allein darauf beschränkt, auf die Anzahl der Menschen, die innerhalb von Schulen registriert sind, sondern dass der Inhalt und die Qualität der Bildung auch wesentlich ist für die Umsetzung dieses Rechts auf Bildung. Und was noch darüber hinausgeht, in vielen Fällen ist es so, dass ein Kind oder ein Mädchen, ein Junge, die in der Schule sind, dann ist das Curriculum, der Studienplan oft sehr gewalttätig für ihr eigenes Recht, für ihr eigenes Ansehen. Auch also stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine Schule, wo Sie zurückgewiesen werden, wo sie ihre eigene Sprache nicht sprechen dürfen, wo ihnen etwas aufoktroyiert wird. Und das wird letztendlich auch, so eine Art Studienplan wird eine sehr negative Auswirkung haben auf solche Mädchen. Und das, oder im Extremfall vielleicht sogar eine Reihe von Werten für dieses Kind erstellen, die eigentlich im Gegensatz stehen zu ihrer eigenen Erziehung zu Hause auch. Das sind einige der Punkte, die mich interessiert haben. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin vor genau 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Es war eine sehr schwierige Aufgabe, eine sehr komplexe Aufgabe, auch weil viele Menschen sich fragten, warum jemand aus Mittelamerika jetzt hierher kommt nach Deutschland um hier eine Bewertung durchzuführen. Und ich habe auch erklärt, das ist das Thema des Rechts auf Bildung ist nicht einfach nur ein Thema der dritten Welt. Es ist nicht nur etwas, was in den unterentwickelten Ländern wichtig ist, sondern es ist ein Weg. Es ist nicht nur ein Ziel an sich, sondern es ist ein Weg, den wir alle begehen. Und eine meiner Überraschungen war, dass ich hier einen Journalisten am ersten Tag hier traf, der mich fragte, wie können Sie behaupten, dass Bildung ein Recht ist? Wir sind doch nicht in Darfur hier. Aber es stellt sich heraus, dass Bildung ein Menschenrecht ist sogar. Ein verbrieftes Menschenrecht ist. Und indem ich darauf bestanden habe, dass das ein Menschenrecht ist, dass es nicht nur eine Frage von Politikern ist, sondern ein Grundrecht neben anderen wirtschaftlichen und sozialen Grundrechten ist. Und das ist ein Thema, dem ich mich wirklich auch verschrieben habe und dem ich auch mit Nachdruck nachgegangen bin. Ich habe mich auf die groben Strukturen in diesem Land konzentriert und nachdem ich das mehr oder weniger überschaut hatte, habe ich mich auf vier wesentliche Zielgebiete konzentriert. Das erste war die Frage eines föderalen Systems, das sich in einem geschichtlichen Zeitraum der Wiedervereinigung auch befand, das verschiedene Dynamiken an verschiedenen Bereichen des Landes auch hervorruft. Denn jedes Land kann letztendlich, hat ja auch hier die Rechtshoheit, was das Ausbildungs- und Bildungssystem anbelangt. Das zweite Thema war, ich habe mich auf die Bildungsreform konzentriert, in der Folge des PISA-Schocks natürlich, und wie diese daraus resultierenden neuen Herausforderungen angenommen wurden. Der dritte Bereich war das Wissen, dass es eine große Verbindung auch zwischen dem Migrationshintergrund und der Leistung in der Schule gab. Und diese Verbindung war vielleicht die stärkste in Europa, auch im Vergleich zu allen Nachbarländern in Europa. Und das vierte Gebiet, auf das ich mich konzentriert habe, war die Frage der Menschen mit Behinderungen. Und wie dieses Prinzip der aktiven Teilhabe an den Bildungssystemen letztendlich auch die Möglichkeiten für die Bildung für Kinder mit Behinderungen limitierte. Ich habe festgestellt, dass es in Deutschland nicht nur eine schnelle und institutionelle Antwort auch auf Probleme gibt, die entstehen. Ich konnte auch feststellen, dass die PISA-Ergebnisse sofort auch die Aufmerksamkeit der Behörden und der Politiker vorrief, dass es die Schaffung eines Instituts gab, auch zur Erforschung der Bildungsqualität. Es gab also verschiedene Möglichkeiten hier auf die festgestellten Problematiken zu reagieren. Und es ist auch klar, dass Deutschland sehr hohe Schulraten hat. Fast 90% der Kinder sind in der Schule eingeschrieben. Es gibt natürlich auch trotzdem hohe Schulaussteigerraten, die auch in letzter Zeit wahrscheinlich auch erhöht wurden.
Interessant. Wir haben tatsächlich interessante Elemente in dem Bericht gefunden. Das erste, was interessant ist, hat vielleicht mit der Struktur des deutschen Bildungssystems zu tun. Ich möchte dazu gerne ein Beispiel geben. Wenn man die Tatsachen näher betrachtet und die Elemente, die das deutsche Bildungssystem bestimmen, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass im Gymnasium zum Beispiel Kinder mit migratorischem Hintergrund eher unterrepräsentiert sind, während in der Hauptschule der migratorische Hintergrund eher überrepräsentiert ist. Dies hat mich dann dazu geführt, dass ich die Regierung darum gebeten habe, dass man hierzu vielleicht eine Untersuchung durchführt, eine öffentliche Debatte anregt, und das diskutiert, welchen Zusammenhang es gibt zwischen dieser selektiven Struktur auf der einen Seite und der schulischen Leistung auf der anderen Seite. Hauptsächlich deswegen, weil die PISA-Studie diese Struktur gar nicht berücksichtigt. Also vor allen Dingen die Leistung im Zusammenhang mit der sozialen Kompetenz, aber diesen speziellen Tatbestand vernachlässigen sie. Das heißt, es gibt bis zum heutigen Tag, soviel ich weiß, keine systematische Untersuchung, die darauf abzielt, ob denn die Struktur hier einen Zusammenhang aufweist, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Das heißt, die Struktur bedeutet gleichzeitig auch, dass eine sehr frühe Selektion stattfindet. In einigen Ländern findet dies bereits in einem Alter von 10 Jahren statt. Und zusätzlich wird diese Selektion von Lehrern durchgeführt, die gar nicht dazu speziell befähigt sind. Es sind Lehrer, die sehr gut ausgebildet sind in ihren speziellen Fächern, allerdings nicht unbedingt eine tiefgreifende pädagogische Ausbildung besitzen. Deswegen schien es, dass diese Definition, diese Festlegung zu einem so frühen Zeitpunkt im Kindesalter durchaus eine einschränkende Wirkung ausüben könnte bei Kindern, die eben in einem sehr frühen Alter bereits festgelegt wurden in Bezug auf ihren schulischen Weg, und dies wirkte dann sich entsprechend auch nachhaltig auf dem weiteren Bildungsweg aus. Das heißt also, auch die Ausbildung der Lehrer war Bestandteil der Empfehlungen, die ich hier ausgesprochen habe und sie an die deutsche Regierung gerichtet habe. Ich habe heute mit Herrn Andreas Storm gesprochen, dem parlamentarischen Sekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, und wir haben über das Echo gesprochen, was mein Bericht und meine Empfehlungen ausgelöst haben. Er hat mir also bestätigt, dass in dem Ministerium, dass zumindest er der Ansicht ist, dass die Struktur damit gar nichts zu tun hat, dass also hier gar kein Bezug besteht zu der Problematik. Als ich ihn also gefragt habe, welcher wissenschaftliche Hintergrund dem zugrunde lege, sagte er, ja, es handelt sich um die PISA-Studie. Gut, das hat mich etwas verwirrt, denn die PISA-Studie hat ja gar nicht die Zielsetzung, diese strukturelle Thematik zur Untersuchung. Dann sagte er mir noch etwas anderes, was ich auch sehr interessant fand. Er sagte mir, dass es offenbar eine sehr ausgeprägte Tendenz gab dahingehend, dass das Bildungssystem sich nach dem Marktbedürfnis richte. Wir können natürlich die Bedürfnisse der Wirtschaft nicht loslösen von dem Bildungssystem. Das wäre nicht sinnvoll, aber etwas ganz anderes ist es, dass man die Bildung ausschließlich in den Dienst der Arbeitgeber stellt, denn das bedeutet, dass man die Ziele der Bildung ausschließlich für utilitäre Zwecke verwendet, das heißt, sie dazu reduziert. Die Ziele der Bildung sind ja absolut und eindeutig in der Konvention über die Rechte des Kindes und dem allgemeinen universellen Pakt über die wirtschaftlichen und rechtlichen Belange festgelegt, und Deutschland hat diese Konvention unterschrieben. Das heißt, die Bildung hat nicht das primäre Ziel, den Marktstrukturen zu entsprechen. Gut, das ist also eine Frage der Zielsetzung. Deswegen war jetzt meine Frage demzufolge auch, wie denn dies zu verstehen sei, wie kann akzeptiert werden, dass arme Schüler oder Kinder mit Migrationshintergrund, die unterprivilegiert sind, auf eine gewisse Art und Weise dazu gezwungen werden, in der Hauptschule zu bleiben, wenn doch eins der Ziele der Bildung jenes ist, dass es sich nach den Bedürfnissen des Marktes zu orientieren hat. Das heißt, diese Kinder sind von vornherein dazu verurteilt, ausschließlich nur solche berufliche Chancen zu haben, die bei weitem nicht an universitäre Abschlüsse heranreichen. Das heißt, diese Struktur könnte so ausgerichtet werden, dass die Schüler, die in der Hauptschule sind, hinterher nur an niedrigere Berufsabschlüsse gelangen und somit auch nur geringere Chancen beim Zugang zu dem Arbeitsmarkt haben. Ich glaube, dass das ein sehr ernsthaftes Thema ist. Das sollte uns zu Überlegungen führen und es sollte auch Ausschlag geben für eine viel vertieftere Untersuchung des Bildungssystems und seiner Struktur. Außerdem gibt es noch etwas anderes, was ebenfalls sehr interessant ist. Es gibt einige Bundesländer, die offenbar tatsächlich dieses mehrgliedrige Bildungssystem näher untersucht haben, eine Analyse unterzogen haben. In Hamburg zum Beispiel ist die Viergliedrigkeit zum Beispiel auf 2 umgeleitet. Dann gibt es noch Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Entschuldigen Sie bitte meine schlechte Aussprache im Deutschen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja. Das heißt, es gibt durchaus eine Tendenz, dass diese Struktur auch etwas abgeändert wird. Zumindest auf eine Art und Weise, dass nicht ganz eindeutig feststeht, unter welchem Blickwinkel denn in diesem Moment diese Bildungsfragen denn betrachtet werden. Die Vorbehalte bezüglich der Konvention der Rechte der Kinder bestehen immer noch. Insbesondere Kinder mit migratorischem Hintergrund. Hier gibt es die perverse Folge, dass zunächst einmal der migratorische Hintergrund in Betracht gezogen wird und dann erst die Tatsache, dass es sich um ein Kind handelt. Auch dies habe ich der Regierung gegenüber erwähnt, dass man sich hier vielleicht Gedanken darüber macht, dass diese Vorbehalte auch vielleicht abgeschafft oder beiseite geschoben werden. Gut, offenbar gibt es in der Tat wichtige Fortschritte im Bereich der Qualität. Das Bildungsministerium, Bundesministerien befassen sich mit dem Thema genauso wie auch mit der Lehrerausbildung. Hier habe ich den Eindruck, aufgrund des Gesprächs, was ich mit Herrn Storm geführt habe, dass es hier in der Tat wichtige Fortschritte gibt, aber das Thema wie zum Beispiel der integralen Erziehung ist nach wie vor problematisch. Die neue Konvention für Menschen mit Behinderungen beinhaltet einen besonderen Abschnitt in Bezug auf die integrale Erziehung. Was verstehen wir unter diesem Begriff? Ganz allgemein gesprochen soll die Bildung jenen Kindern, die Behinderungen haben, die Möglichkeit geben, dass sie in normale Schulen gehen. Das heißt, es handelt sich um ein Modell, welches zum ersten Mal aus konventioneller Sicht die Existenz der Sonderschule in Frage stellt. Nicht, weil diese besondere Art der Schule schlecht sei, sondern ganz einfach, weil hier ein Segregationseffekt entsteht. Das heißt, die behinderten Kinder werden von den regulären Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten ferngehalten. Die einschließende inklusive Erziehung ist auf der einen Seite zwar weniger kostspielig, aber auf der anderen Seite hat sie die Funktion, dass Kinder mit Behinderungen auch Zugang haben, und zwar in Chancengleichheit zu jenen Möglichkeiten heranzukommen, wie die in Anführungszeichen normalen Kindern. Und zwar in dem Maße, dass hier nicht nur die Bedürfnisse, also die besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse dieser Kinder berücksichtigt werden, sondern es gibt noch eine ganz wichtige Auswirkung auch für jene Kinder, die keine Behinderungen haben. Ich befürchte, dass hier der Fortschritt bei der integralen Erziehung in Deutschland nur langsam fortschreiten wird. Es scheint, als würde man immer noch ein großes Augenmerk auf die Sonderschulbildung legen für behinderte Kinder, was natürlich überhaupt diese nicht in Frage stellt. Sprich, es gibt ausgezeichnete Sonderschulen. Das möchte ich damit nicht bestreiten. Aber es gibt einen sehr langsamen Fortschritt in der administrativen Sphäre und dieser könnte noch weiterhin erschwert werden, dass die Konvention der Menschen mit Behinderungen nicht ratifiziert werden. Ich gehe davon aus, dass der Deutsche Bundestag davon Kenntnis hat. Gut, ich werde jetzt innehalten in meinem Vortrag, vielleicht um einen Meinungsausschuss durchzuführen, wenn die Frau Präsidentin es ermöglicht und erlaubt, und vielleicht können wir dann noch einige Punkte und Fragen klären.
Schluss einer zusammenhängenden Passage und Beginn einer anderen zusammenhängenden Passage.
Was die öffentlichen oder was die von Seiten, die Reaktion von Seiten Behörden angeht, kann ich nur sagen, dass es bis zum heutigen Tag keine gegeben hat. Es hat keine öffentlichen oder offiziellen Stellungnahmen gegeben, die mir zugereicht wurden, aber ich habe sie auch nicht erbeten. Das Einzige, was wirklich so etwas wie eine offizielle Reaktion war, war diese Begegnung mit Herrn Storm. Und die Einladung des Parlaments, das natürlich auch die Aufgabe hat, hier mit dem Sonderberichterstatter Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, dadurch, dass das hier natürlich auch eine parlamentarische Versammlung ist, hat das einen offiziellen Charakter. Warum habe ich keine offiziellen Stellungnahmen erbeten? Nun, aus verschiedenen Gründen. Ich habe verschiedene Länder auch zu betreuen. Ich habe sehr viele verschiedene Aufgabenbereiche. Es geht nicht darum, dass ich mich nur um Deutschland kümmere, sondern ich habe wirklich Dinge auch mit verschiedenen Ländern zu tun. Und es gibt natürlich auch die Tatsache, dass es eine gewisse Zeit einfach braucht. Also deswegen finde ich es auch nicht notwendig, darauf zu insistieren oder darauf zu bestehen, dass es sofort eine Reaktion gibt. Wenn ich natürlich Länder besuche, in denen ich bereits vorher Besuche gemacht habe, dann ist es normal, dass ich gefragt werde und dass ich dann auch um Stellungnahmen gebeten werde, dass ich Reaktionen bekomme, und ich werde versuchen, dann auch jeweils immer darauf wiederum Bezug zu nehmen.
Schluss einer zusammenhängenden Passage und Beginn einer anderen zusammenhängenden Passage.
Möglicherweise möchten einige Eltern auch, dass ihre Kinder in Sonderschulen gehen. Das ist doch auch verständlich und möglich. Aber es ist auch möglich, dass es nicht so ist. Weil das größte Hindernis, das ein Kind mit Behinderung haben könnte, sind letztendlich die geringen Erwartungen ihrer eigenen Eltern. Und wenn ein Vater tatsächlich wirklich spürt, dass sein Kind eine gute Leistung auch in einer normalen Schule bringen kann, warum soll man ihm dieses Recht absprechen? Denn letztendlich muss der Staat dieses Recht umsetzen. Und der Staat ist nicht derjenige, der die Rechte festlegt, sondern sie verwaltet. Und er muss diese Möglichkeit auch für seine Mitbürger bereitstellen.
Schluss einer zusammenhängenden Passage und Beginn einer anderen zusammenhängenden Passage.
Die Konvention über die Kinderrechte und über die kulturellen und sozialen Rechte legt für die Staaten große Verantwortlichkeiten fest. Wir haben gesehen, wie im Laufe der Zeiten diese großen Verantwortlichkeiten der Zeiten, die sich durch die Instrumente des Völkerrechts geäußert haben, immer geringer geworden sind. Das heißt, wir fangen mit einer großen Fülle von Rechten an, die ganzen internationalen Rechtselemente in sich beinhalten. Angefangen mit den Rechten der Konferenz von Dakar. Es sind dort 6 Ziele festgelegt worden, bis hin zu den Millenniumszielen, die lediglich 2 Ziele für den Bereich der Bildung beinhalten. Ich hoffe, dass das in 4 Jahren nicht noch weiter reduziert wird und dass nur noch 1 übrig bleibt, denn anscheinend wird hier der staatliche Beantwortungsbereich ständig reduziert. Es ist meiner Meinung nach offensichtlich, dass dieses Thema in der Tat nicht das Hauptaugenmerk der Regierung der Welt ausmacht. Und es gibt dann noch ein schizophrenes Element, nämlich offenbar erwartet man von der Bildung und von der Erziehung, dass es alle Probleme löst. Auf der anderen Seite werden ihm überhaupt keine Mittel zur Verfügung gestellt. Man geht davon aus, dass die Lehrer die Umweltprobleme, die Gesundheitsprobleme, dass die Gesundheitsprobleme der älteren Leute, dass schlichtweg alles von ihnen abhängt, dass sie alles lösen. Auf der anderen Seite werden sie aber nicht so ausgebildet, dass sie auch nur im Allergeringsten dazu befähigt werden. Ein Land zum Beispiel wie Nigeria, damit ein solches Land wie Nigeria das Bildungsproblem der Bevölkerung lösen kann, welches im Jahr 2015 müssten 120.000 Lehrer im Jahr ausgebildet werden. Und das ist vollkommen unmöglich, ohne dass hier eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene stattfindet, gelenkte Politiken zustande kommen. Hierzu wird ein Haushaltsaufkommen gebraucht, damit dieses Problem gelöst werden kann. Das heißt, das Haushaltsproblem, wie es von der Dame erwähnt wurde, ist sehr wichtig, aber nicht nur dieses Thema, sondern vor allen Dingen die soziale Rolle, die die Bildung in einem Land einnimmt. Denn es kann sein, dass Nigeria 12% oder 15% seines Bruttosozialproduktes tatsächlich auf Bildung verwenden kann. Das bedeutet in Geldmengen immer noch nicht so viel wie zum Beispiel 3% im Falle von Finnland, weil die haben natürlich ein sehr hohes Bruttosozialprodukt. Das heißt, alles ist sehr relativ und auch im Zusammenhang dieser Art von Investitionen. Das heißt, wer befasst sich mit der Bildung in der Welt? Wer sich vor allen Dingen damit beschäftigen sollte innerhalb der UNO, ist die UNESCO. Das ist ja die UNO-Agentur, die sich mit Bildung zu befassen hat. Aber wir sehen, dass im Gegenteil ist die Weltbank, ist die sich am allermeisten damit befasst. Das ist etwas seltsam. Eine Bank, die sich mit Bildungsfragen befasst, das ist genauso wie wenn jetzt sich ein Fleischer mit Ballett befassen würde. Natürlich werden Mittel gebraucht für die Bildung, das heißt Geldmittel. Es müssen natürlich sich Banken aus diesem Grund damit beschäftigen, aber das ist ja ein anderes Thema. Gut. Und die Generalversammlung der UNO hat das Weltprogramm für Menschenrechte verabschiedet. Es befindet sich in seiner ersten Phase. Ich reise sehr viel und ich frage die Lehrer, die Schuldirektoren vor allen Dingen, ob sie denn dieses UNO-Menschenrechtsprogramm denn überhaupt kennen. Aber niemand kennt dieses Programm. Und zwar zu einer Zeit, wo die Welt in allen Bereichen die Bildung und die Erziehung verbessern muss, ist dieses Programm der UNO für Menschenrechte nicht bekannt. Das heißt also, dass die ganzen Methoden, die Rechte, die ganzen Verfahrensweisen für diesen Ansatz komplett unbekannt sind. Gut, das ist also, was die UNO in diesem Bereich offenbar ein Defizit besitzt, im Bereich des Bildungsprogrammes für Menschenrechte. Das heißt, hier muss doch einiges an Förderarbeit geleistet werden. Welche Bildungsstrategie gibt es im staatlichen oder im privaten Bereich? Da ja die Bildung ein grundlegendes Menschenrecht ist, ist es ja die Zuständigkeit des Staates. Das heißt, die öffentliche und kostenlose Bildung ist nach wie vor die allerhöchste Verantwortlichkeit eines jeden Staates auf der Welt. Denn man kann das nicht auf die Privatinitiative übertragen. Das heißt, hier muss auch ein Platz dafür bestehen, aber die Privatinitiative kann den Staat hier nicht ersetzen. Denn ansonsten wird die Bildung sozusagen ein wirtschaftliches Gut und dies ist strikt abzulehnen. Es ist sehr schwierig, hier Fortschritte zu erzielen im Bereich des Rechtes auf Bildung, wenn die Bildung nicht in unseren Verfassungen verankert ist. Und wir haben gesehen, wie im Falle Deutschlands im Grundgesetz, in der deutschen Verfassung, dieses Recht immer noch nicht verankert ist, also als ein eigenständiges Recht. Und darüber haben wir uns auch unterhalten, dass also dieses Recht auch in den deutschen, in der deutschen Verfassung verankert wird. Ich glaube, dass die deutsche Wiedervereinigung nicht nur eine Aussöhnung darstellt mit all den Auswirkungen, sondern es handelt sich in der Tat um einen Aufbauprozess eines Staates. Das heißt, wo die Vielfalt anerkannt und respektiert wird und wo die Chancen auch für alle die gleichen sein sollen. Und in diesem Zusammenhang spielt die Schule eine grundlegende Rolle. Das heißt, die Schule muss hier die Entwicklung fördern. Und das bedeutet, dass man die Entwicklung als solche begreifen muss. Man muss wissen, dass Entwicklung, Pro-Kopf-Wachstum, Kapitalwachstum beinhaltet, aber auch das Wachstum, die Entwicklung von persönlichen und sozialen Fähigkeiten, was ebenso wichtig ist. Das heißt, diese soziale Vision, diese humane Vision, Sichtweise der Entwicklung, stellt einen Lernprozess dar und hier kann die Bildung eine entscheidende Rolle einnehmen, was dieses fakultative Protokoll des Paktes der wirtschaftlichen und sozialen Rechte anbelangt. Das ist meiner Meinung nach absolut wichtig. Dieses fakultative Protokoll hat die Eigenheit, das Recht auf Bildung in ein verbürgtes Recht zu verwandeln. Das heißt, welches eingefordert werden kann bei den Rechten, sowohl in den einzelnen Ländern als auch im Bereich des Völkerrechts, das heißt im internationalen Bereich. Das ist in anderen Ländern, ich glaube nicht, dass das in Deutschland Aufruhr verursachen würde. Das heißt, das wäre hier auch ein sehr großer Fortschritt. Da ich mich für eine integrale Untersuchung des Rechtes auf Bildung ausspreche, aber diese integrale Untersuchung hat in den ersten 6 Jahren des Mandates durchgeführt. Das heißt, die einzelnen Komponenten des Rechtes auf Bildung wurden untersucht, das Thema des Zuganges, der Verfügbarkeit, der Anpassungsfähigkeit, der Annahme des Rechtes auf Bildung. Und aus diesem Grund habe ich diese integrale Analyse in der Tat übertragen wollen auf diskriminierte Bevölkerungsgruppen. Und das habe ich auch in den thematischen Jahresberichten erwähnt. Frau Jessica hat über das Homeschooling gesprochen. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich muss hier öffentlich zugeben, dass in der Tat ich ein Befürworter der öffentlichen Schulpflicht bin, das heißt, welche vom Staat finanziert wird, denn die Erziehung baut ja das Bürgertum auf, denn das Bürgertum, die Erziehung, die reduziert sich ja nicht nur darauf, was in den Familien geschieht, sondern es soll ein soziales Zusammenleben ermöglicht werden. Die öffentliche Schule also ermöglicht die Entwicklung und sie ermöglicht das Entstehen eines sozialen Wesens, eines verantwortlichen Bürgers, der auch die Rechte der anderen respektiert. Gleichzeitig habe ich während meiner Mission zahlreiche Klagen erhalten seitens von Eltern, die Homeschooling betreiben, das heißt ihre Kinder zu Hause unterrichten. Das heißt, deswegen bin ich der Ansicht, dass die öffentliche Schule verstärkt werden muss, die in der Tat diesem Ziel entspricht, Bürger zu erziehen, bevor die Eltern so weit kommen, dass sie die Entscheidung treffen, dass ihre Kinder zu Hause erziehen wollen. Denn das internationale Abkommen für wirtschaftliche und soziale Rechte berücksichtigt auch das Recht, dass die Eltern entscheiden können, welche Erziehung ihre Kinder erhalten sollen. Deswegen glaube ich, dass unter bestimmten Umständen und unter Berücksichtigung des höchsten Interesses des Kindes durchaus sich der Fall ergeben kann, dass das Homeschooling als die beste Option dasteht und somit eine legale Möglichkeit. Ich weiß, dass es hinreichende Untersuchungen gibt, die den sozialen Hintergrund mit der Erziehung in Zusammenhang stellen, aber ich glaube, es gibt nicht hinreichende Untersuchungen, die die Struktur der Erziehung untersuchen in diesem Zusammenhang. Deswegen habe ich die Regierung darum gebeten, dass diese Art der Debatte auch geführt werden soll. Ich weiß, dass es hier Vorbehalte gibt gegen den Bericht. Das ist normal. Die Struktur des deutschen Bildungssystems hat natürlich eine lange Geschichte und aus diesem Grund ist es, wie gesagt, logisch, dass diese Vorbehalte existieren, aber ich denke, dass in dem Maße, wie wir Fortschritte erzielen können und in der Tat eine offene Untersuchung führen, können wir für alle annehmbare Antworten finden. Ich würde gerne noch eine letzte Überlegung anstellen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob eine Erziehungsstruktur, die von einer sehr frühen Festlegung, Klassifizierung ausgeht, ausgehend von einer Bewertung des Kindes, ob sie vereinbar ist mit den Prinzipien der inklusiven Erziehung. Das heißt, da wir ja davon ausgehen, dass alle Kinder die gleichen Erziehungs- und Bildungschancen haben sollen, ob es dann eine Klassifizierungsmethode gibt, die bereits in einem sehr frühen Alter festlegt, welchen erzieherischen Werdegang ein Kind einschlägt. Das heißt, deswegen ist dieses Thema der Struktur eigentlich dazu geneigt, hier eine Untersuchung durchzuführen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Chancengleichheit aller Menschen.
http://www.bundestag.de/aktuell/tv/vot/ausschüsse16/a18.html oder direkt rtsp-tag-portreal-tbende-tag-16-bt320.080.221a18rm Seite 1